In den vergangenen 3 Wochen fand in der Oper in Leipzig Wagner 22 statt. Da wurden so die 13 wichtigsten Werke von Richard Wagner aufgeführt. Das Ganze war verbunden mit einem inhaltlichen Programm und jetzt auch wieder finden statt in Bayreuth die Bayreuther Festspiele. Und anlässlich des Wagner 22 haben wir gesprochen mit Thomas Kumbanus von der Partei Die Partei aus Leipzig, ob man denn Richard Wagner noch aufführen sollte.
Thomas Kumbanus sitzt im Stadtrat, beschäftigt sich in Leipzig immer wieder mit Themen wie Antisemitismus. Er war zum Beispiel dafür, die Ahnstraße in Leipzig umzubenennen, und das hat er auch im Interview dann nochmal thematisiert. Bei Wagner 22 war es so, dass er eine Anfrage an den Stadtrat gestellt hat, wie es denn sein kann, dass der Antisemitismus von Wagner nicht irgendwie thematisiert wird, oft in der Oper. Und die Anfragen, die er da zurückbekommen hat, die waren doch recht erschütternd. Nach einer zweiten Anfrage, dann hat sich das alles so ein bisschen geklärt. Ich habe ihn dann im Interview irgendwann gefragt, naja, wie er denn dazu steht. Wagner überhaupt spielbar?
Ich bin erstmal dafür, dass Wagner aufgearbeitet wird, dass sein Antisemitismus aufgearbeitet wird, dass seine Hetzschrift über das Judentum in der Musik aufgearbeitet wird. Und dann kann man sich daran machen, ist dieser Künstler noch tragbar? Für mich ist er nicht tragbar, aber das sollte ein gesellschaftlicher Prozess sein. Und wenn ich dann frage, wie das aussieht mit Wagners Antisemitismus, ob das auch behandelt wird, und wenn ich dann als Antwort bekomme von der Stadt Leipzig, ja, der Antisemitismus wird kritisch gesehen, und dann heißt es wortwörtlich, die Oper Leipzig wird mit ein komplexes Symposium der Rezeptionsgeschichte Richard Wagners in Leipzig. Schwerpunkte bilden die politische Instrumentalisierung Richard Wagners im Nationalsozialismus und die exemplarische Aufarbeitung der in diesem Zuge erfolgten antisemitisch motivierten Verbrechen sowie die ideologisch gefärbte Aufführungsgeschichte in der DDR. Das ist wohlgemerkt eine Antwort auf die Frage, ob es eine kritische Auseinandersetzung zum Antisemitismus Richard Wagners in seiner Schmähschrift Das Judentum in der Musik ist. Sorry, das ist keine Antwort, das ist auch nicht der Versuch einer Antwort und es ist auch kein Versuch, damit kritisch umzugehen. Und solange das in Leipzig nicht passiert, glaube ich nicht, dass man Wagner aufführen soll. Man sollte Wagner, wenn man ihn überhaupt aufführen möchte, erst erforschen. Und dazu bedarf es einiger Zeit. Und wenn ich was zu sagen hätte, ich würde Wagner umgehend aus dem Spielplan der Oper Leipzig entfernen.
Das sagt der Politiker Thomas Kumbanus von der Partei aus Leipzig hier im Gespräch mit Radio Korax. Wir wollen jetzt weiter auf Richard Wagner und seinen Antisemitismus blicken. Und dazu sind wir jetzt hier im Gespräch mit Jascha Nemtsov. Er ist Pianist und Professor für Musikwissenschaft am Lehrstuhl für Geschichte der jüdischen Musik an der Hochschule für Musik in Weimar und arbeitet am Institut für jüdische Studien der Uni Potsdam. Guten Morgen.
Schon guten Morgen.
Ja, guten Morgen auch von mir, Herr Nemtsov.
Sie beschäftigen sich als Musikwissenschaftler unter anderem mit Geschichte der klassischen Musik. Wie beurteilen Sie denn das Werk von Richard Wagner?
Ja, das Werk von Richard Wagner ist in vielerlei Hinsicht ganz besonders. Erstens, es gibt nicht so viele Komponisten im 19. Jahrhundert und überhaupt, glaube ich, in der Musikgeschichte, die derart ideologisch ausgerichtet waren. Also heute versucht man natürlich, die schöne, zum Teil sogar wunderschöne Musik von Wagner einfach so zu genießen und möglichst zu vergessen, was er so alles geschrieben hat, was er so alles gesagt hat, was hinter dieser Musik gewissermaßen steht. Man versucht, das voneinander säuberlich zu trennen. Und es ist auch ein beliebtes Argument, natürlich darauf hinzuweisen, dass Wagners Ansichten damals auch nicht so einzigartig waren. Es gab ja etliche großen Geister, darunter auch Musiker, die antisemitisches Gedankengut pflegten oder auch rassistisches Gedankengut pflegten. Wir müssen auch beachten, in den letzten Jahrzehnten seines Lebens ist Wagner auch mit rassistischen Ideen in Kontakt gekommen und sie auch verinnerlicht. Also das Wort Rasse ist dann für ihn ein sehr beliebter Begriff in den letzten Lebensjahren. Also es ist tatsächlich, auf einer Seite kann man schon natürlich sehen, dass es damals sehr viele problematische Ansichten gab, aber ich glaube, es gab kaum einen Komponist, dessen Werk wirklich derart eng mit diesen Gedanken zusammenhängt. Man muss auch beachten, kein anderer Komponist hat so viel Literarisches publiziert. Ja, er hat ja nicht nur Musikwerke geschrieben, sondern auch zahlreiche Schriften. Und alleine diese Schriften machen sage und schreibe 16 Bände. Es ist absolut einzigartig. Also Wagner betrachtete sich selbst ja gleichermaßen als Musiker und Schriftsteller. Für ihn war das unzertrennbar. Und auch sein musikalisches Werk war von seinem Weltbild unzertrennlich. Alles, was er geschrieben hat, das war wirklich eine Einheit. Und ich glaube, das ist wirklich also ganz, ganz besonders. Und überhaupt ist im Leben dieses Komponisten vieles besonders. Ja, also sein ganz langsamer Aufstieg, auch diese Beteiligung an der Dresdner Revolution und dann ein kompletter gesellschaftlicher Absturz und dann dieses Wunder, ja, die Förderung durch den bayerischen König, dass er praktisch von nichts auf 100 gestellt ist und wurde zu einer Art Hofkomponist des Königs und dann dieser besondere Ort, das ist kein richtiges Musiktheater, das ist kein normales Festival, sondern wirklich eine Art Kultstätte, ein Tempel, der für einen Komponisten errichtet wurde. Ich meine, die Bayreuther Festspiele, das Bayreuther Festspielhaus, es ist getrennt von dem ganzen normalen Musikbetrieb, sondern es ist wirklich nur dafür da, der Musik und der Persönlichkeit von Wagner zu huldigen.
Ja, 1850, Sie sprechen es gerade an, Wagners antisemitische Schriften veröffentlichte Wagner unter seinem Pseudonym K. Freigedank den Aufsatz Das Judentum in der Musik. Darin schreibt er unter anderem von einer instinktmäßigen Abneigung gegen das Jüdische. Sie haben es gerade schon gesagt, sein Antisemitismus ordnet sich ja irgendwie so ein bisschen ein in einen Antisemitismus und auch eine rassistische Haltung, die viele Musiker zu seiner Zeit hatten. Und trotzdem, welche Bedeutung hat dieser Aufsatz, auch wenn man das in Kontext zu seiner Musik setzt, gerade so ein Siegfried oder so, wo lassen sich da in den Figuren auch seinen Antisemitismus wiederfinden? Das ist ja nicht nur in seiner Verschriftlichung, sondern wahrscheinlich auch in seiner Musik drin.
Ja, also dieser Aufsatz hat in der Musik zweierlei Bedeutung. Erstens, und vielleicht das ist ja ganz besonders offensichtlich, hatte das ganz schwerwiegende Konsequenzen für die Rezeption von Werken jüdischer Komponisten jener Zeit. Wagner hat ja explizit über zwei Komponisten in dieser Schrift was wirklich schwer Verleumderisches geäußert, und das waren ausgerechnet die beiden bedeutendsten und berühmtesten Komponisten jener Zeit. Man muss bedenken, Mendelssohn und Meyerbeer in den 1840er Jahren waren das europaweit meist aufgeführte Komponisten. Meyerbeer auf dem Gebiet der Oper und Mendelssohn auf, man kann sagen, allen anderen Gebieten außer Oper. Und diesen Komponisten hat Wagner praktisch jegliches Künstlertum abgesprochen. Und das war auch ausschließlich antisemitisch, wir können sagen heute rassistisch motiviert, obwohl in dieser Schrift Wagner noch den Begriff Rasse nicht verwendet, den kannte er noch gar nicht zu dem Zeitpunkt. Aber auf alle Fälle ist es so eine biologistische Argumentation, dass ein Komponist alleine schon, weil er als Jude geboren wurde, nicht dazu in der Lage ist, vollwertige Kunst zu schaffen. Es ist eine damals relativ schnell von vielen Musikern und von vielen maßgebenden Persönlichkeiten akzeptierte Sicht gewesen. Und wir sehen auch nach den Aufführungsstatistiken, dass das Werk von Mendelssohn und Meyerbeer gegen Ende des 19. Jahrhunderts langsam aus dem Repertoire verschwindet. Und diese Klischees, diese Äußerungen von Wagner, die er dort antisemitisch motivierte, die haben sich auch etabliert, dass Mendelssohn um die Wende zum 20. Jahrhundert geradezu als Synonym für Epigonentum, für Oberflächlichkeit, für eine Art Salonkomponisten empfunden wurde und überhaupt nicht mehr ernst genommen. Und genauso auch mit Meyerbeer. Diese Klischees, sie halten sich zum Teil auch bis heute, also insbesondere in Bezug auf Meyerbeer. Und also das ist die eine Seite, also dass er praktisch seine wichtigsten Konkurrenten ausgeschaltet hat durch diese Verleumdung, durch diese antisemitischen Zuschreibungen. Und das andere, das, was Sie vorher angesprochen haben, das ist tatsächlich die Bedeutung von diesen Ideen für sein eigenes musikalisches Werk. Das ist ein Thema, das sehr kontrovers diskutiert wird, schon seit längerer Zeit. Und es gibt da ganz unterschiedliche Ansichten. Die einen sagen, ja, das hat mit seinen Opern überhaupt nichts zu tun, denn in den Opern kommen ja die Juden gar nicht vor. Es gibt keine einzige Gestalt, die als jüdisch bezeichnet wird. Und die anderen weisen, wie ich finde, völlig zu Recht darauf hin, dass alle Gestalten in Wagners Opern hochsymbolisch sind, dass sie aber die Eigenschaften tragen, die zu seiner Zeit weitgehend als jüdisch akzeptiert wurden. Und darunter sind auch solche Gestalten wie Alberich und Mime im Ring des Nibelungen oder Beckmesser in den Meistersingern von Nürnberg oder auch Kundry in dem letzten Opernwerk Parsifal. Und die ganze Konstruktion, die ganze ideologische Konstruktion dieser Oper schließt eben das antisemitische Gedankengut ein.
Jetzt ist es ja so, dass oft, wenn der Antisemitismus Wagners thematisiert wird, vor allem die Beziehung zu Giacomo Meyerbeer aufgezeigt wird und so ein bisschen der Antisemitismus vielleicht auch darauf reduziert wird, auf so eine persönliche, ja, auf so Asympathie irgendwie. Wie beurteilen Sie da die Beziehungen, also sowohl Wagners zu Meyerbeer als auch zu Mendelssohn? Was hat da vielleicht die persönliche Komponente auch für eine Rolle gespielt und inwiefern ist es trotzdem ja eine strukturelle Menschenfeindlichkeit, die sich trotzdem finden lässt?
Ja, das Persönliche spielt natürlich immer eine Rolle. Das kann man nie irgendwie ausschalten. Zu der Beziehung von Meyerbeer muss man wissen, dass diese Beziehung sehr eng war zeitweise. Wagner verbrachte ja über 2 Jahre in Paris. Er hat Meyerbeers extra gesucht, er hat ihn kontaktiert, er hat ihm seine gerade entstandene Oper Rienzi mitgebracht, das Manuskript. Und man muss sagen, Meyerbeer war der einzige renommierte Musiker, auf alle Fälle der erste renommierte Musiker, der tatsächlich Wagners Talent damals erkannte. Die anderen haben zum Teil gar nicht reagiert oder einfach abgewimmelt, weil Wagner ja wirklich ein absolutes Nobody damals war. Meyerbeer hat sich die Oper angeschaut, sie hat ihm auch gut gefallen. Man muss dazu auch sagen, dass Wagner in dieser Oper Meyerbeer gewissermaßen kopiert hat. Er hat tatsächlich diese Oper auch so geschrieben, dass sie in Paris damals nach dem aktuellen Geschmack auch geraten ist und mehr Chancen auf eine Aufführung hätte. Und Meyerbeer hat seitdem Wagner tatkräftig gefördert. Und diese Förderung war ganz vielfältig. Er hat ihm schlicht und einfach auch zwischendurch Geld eingesteckt, weil Wagner ja immer in Geldnot war, auch sonst in seinem Leben, aber in Paris ganz besonders, weil er so gut wie keine Einnahmen hatte. Aber vor allem hat er versucht, Wagner tatsächlich zu protegieren. Er hat ihn wirklich an die Hand genommen und zu wichtigen Leuten geführt, an die Operndirektionen, an die Agenturen. Und Wagner sprach sehr schlecht Französisch. Er konnte sich kaum verständigen. Und dann hat Meyerbeer auch gewissermaßen für ihn übersetzt. Hat damals zunächst nicht viel gebracht, aber danach begann Meyerbeer Wagner auch in Deutschland zu empfehlen. Und das hat tatsächlich den Durchbruch für Wagner bewirkt, weil nämlich die Empfehlung von Meyerbeer, diese Oper Rienzi von Wagner in Dresden aufzuführen, die hat tatsächlich gewirkt. Und die Oper wurde angenommen, sie war in Dresden dann aufgeführt an der Hofoper, wurde erfolgreich. Wagner wurde auch als Kapellmeister an dieser Oper verpflichtet und damit begann er seine richtige Komponistenkarriere. Also das heißt, Meyerbeer war gewissermaßen eine Vaterfigur für Wagner, sowohl als Komponist. Wie gesagt, Wagner hat sehr viel von ihm aufgenommen, hat ihn imitiert. Ein großer Musiker, ein bedeutender Dirigent hat sogar gesagt, Rienzi sei die beste Oper Meyerbeers. Und auch in solchen praktischen Belangen. Ja, und zwar zum Teil ein sehr herzliches Verhältnis. Wagner hat wirklich seine Dankbarkeit sehr überschwänglich zum Ausdruck gebracht. Und das ist dann etwas später umgekippt. Langsam begann er, Meyerbeer zu hassen, auch dafür zu hassen, was Meyerbeer für ihn gemacht hat. Er hat sich dann langsam ein anderes Bild zurechtgelegt, dass Meyerbeer angeblich ihm aus eigennützlichen Gründen geholfen hätte oder sogar ihm dann schaden wollte. Und neulich habe ich einen interessanten Text gelesen von einem amerikanischen Kollegen, Musikwissenschaftler, der sehr überzeugend, wie ich finde, gezeigt hat, wie das Verhältnis, das Bühnenverhältnis von Siegfried und Mime im Ring des Nibelungen dem tatsächlichen Verhältnis von Wagner und Meyerbeer ähnelt. Denn Mime war ja auch ein Ziehvater von Siegfried, von diesem aber gehasst. Und dann wird gewissermaßen auf solche Weise Wagners eigener Hass in dieser Oper verarbeitet, kann man schon sagen.
Herr Nemtsov, ich würde gerne jetzt einfach noch mal im Interview kommen auf die heutige Zeit, denn wir haben ja eben schon in der Anmoderation gesagt, Wagner 22, das wurde in vergangenen Wochen in Leipzig aufgeführt, mehr oder weniger das gesamte Bühnenwerk von Wagner wurde dort aufgeführt. Bald beginnen die Bayreuther Wagner-Festspiele und Sie haben in der FAZ, fordern Sie Meyerbeer auch in diese Bayreuther Festspiele zu holen, aber unabhängig davon würde mich interessieren, wie sehen Sie das? Richard Wagner wird ja in der Gegenwart mehr oder weniger mehr Aufmerksamkeit geschenkt als vergleichbaren Zeitgenossen in der Musikgeschichte. Für mich zum Beispiel auch ganz prägend Hans Eisler als Künstler, der auch für mich wahnsinnig prägend ist im 20. Jahrhundert, der auch so ein bisschen vergessen ist.
Das stimmt, das stimmt.
Was ich gerne mich fragen würde, wie stellen Sie sich denn da eine Erinnerungspolitik vor? Oder irgendwie auch, wie würden Sie sich vorstellen, dass der Antisemitismus von Wagner dann irgendwie auch hinreichend auf die Bühne gebracht wird? Wie kann das funktionieren?
Ja, das ist sehr schwierig, aber es gibt ja schon die ersten Versuche, das tatsächlich so zu realisieren. Es gab vor ein paar Jahren eine Inszenierung von den Meistersingern in Bayreuth durch Barikowski, einen jüdischen Opernregisseur aus Berlin, also ursprünglich aus Australien. Und da wurde der Antisemitismus von Wagner selbst und auch der in der Oper enthaltene Antisemitismus sehr deutlich auf der Bühne thematisiert. Also da wurde die berühmte Prügelei im zweiten Aufzug der Meistersinger wirklich als Judenpogrom dargestellt. Also da entstand so eine Figur des Juden, ja, so eines hässlichen Juden. Und ich glaube, das hat wirklich sehr starken Eindruck hinterlassen. Insofern ist es auf alle Fälle künstlerisch möglich, wenn man das möchte. Ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen einen entsprechenden Artikel in der FAZ veröffentlicht. Ich finde, man sollte solche Versuche nicht nur weiterführen, sondern man sollte wirklich sie ganz wesentlich intensivieren. Und vor allem sollte das Konzept von Bayreuth als dieser exklusiven Kultstätte für Wagner überdacht werden. Ich glaube, es dient auch dem Werk von Wagner selbst, wenn man seine Opern in den Kontext der Zeit, in den stilistischen und historischen Kontext der Zeit setzt und auch mit anderen Komponisten zusammen im Rahmen von dem gleichen Festival aufführen würde. Es geht nicht nur um die Komponisten, die seine Zeitgenossen waren, und da sehe ich wirklich Meyerbeer allen voran. Wie gesagt, es ist eine Gestalt, die für Wagner selbst ganz bedeutsam war. Ein Komponist, der nicht nur Wagner beeinflusste, der ihn förderte, der auch von ihm gewissermaßen musikalisch getötet wurde. Und ich glaube, das wäre sehr angemessen, Meyerbeer in Bayreuth zusammen mit Wagner, nicht anstatt von Wagner, sondern zusammen mit Wagner aufzuführen. Oder man kann auch, ich kann mir auch andere Zusammensetzungen vorstellen. Also wir wissen, dass der Ring des Nibelungen eine Art Kapitalismuskritik auf der Bühne darstellt. Warum nicht mit dem Aufstieg und Fall der Stadt Machagoni von Wilders zu kombinieren? Ja, oder Tristan und Isolde, ja, das Thema Liebe in Tod kann man mit Traviata von Verdi verbinden. Es gibt wirklich da ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Was ich aber tatsächlich gewissermaßen nicht mehr zeitgemäß finde, ist wirklich dieser Kult, was in Bayreuth bis heute existiert. Also da kommen solche eingefleischte Wagnerianer und berauschen sich an dieser Musik, die sie in- und auswendig kennen. Ich glaube, das ist etwas sehr Ungesundes daran. Und wir wissen, also dieser Kult ist ja schon Ende des 19. Jahrhunderts entstanden. Es gab damals viele Menschen, besonders ganz viele junge Menschen, die tatsächlich Wagner als so eine Art Droge konsumierten. Wir kennen das ja auch aus den Biografien verschiedener Persönlichkeiten, allen voran Adolf Hitler, der ja dutzende Male die gleichen Opern immer wieder angehört hat und konnte wirklich absolut jedes Wort und jede Note, und trotzdem hat er gewissermaßen physiologischen Bedarf an diese Musik, auch in seinen späteren Zeiten, ja, hört er immer wieder Wagner. Und ich glaube, das soll tatsächlich revidiert werden, das sollte überdacht werden und dass Wagner sollte wirklich ein Komponist werden wie die anderen. Und sowohl sein Weltbild sollte thematisiert werden, als auch die mannigfaltigen stilistischen Beziehungen und thematischen Beziehungen seiner Musik zu anderen Komponisten.
Sie haben jetzt ja schon mal ganz ausführlich irgendwie dargelegt, wie man Wagner jetzt thematisieren kann und wie man vielleicht sein Werk aufführen kann. Mich würde irgendwie nochmal interessieren, was Sie denn auch vielleicht von einer radikalen Position halten. Also eine radikale Position zu sagen, okay, wir führen Wagner erstmal gar nicht mehr auf oder wir begleiten Wagners Werk immer mit einer total ausführlichen Einordnung von Antisemitismus zu seiner Zeit und vielleicht auch mit irgendwie Diskussionen zu der Frage, welche Auswirkungen hatte seine Musik. Also die Musik und die Opern und die Werke sind das eine, Sie haben es gerade schon ein bisschen angerissen, dass Hitler ja zum Beispiel Wagner super gern gehört hat und dass man irgendwie inwiefern man das vielleicht noch weiter einordnen soll oder eben vielleicht auch es gar nicht mehr aufführen sollte.
Ich bin, muss ich sagen, gegen alle derartige Verbote, ja, weil wenn man versucht, das einfach zu verbieten, dann wird das, also falls das überhaupt klappt, ja, ist ja auch so eine Sache, man kann ja nicht einfach etwas verbieten, ein Gesetz verabschieden, ja, Wagner gehört jetzt auf Indigens, wir leben ja immerhin in einer Demokratie. Die Sache ist, dass sowas ja nicht verschwindet. Ja, dass wir dann auch im, wie ich finde, sehr unrealistischen Fall, dass so ein Verbot durchzusetzen wäre, was erreicht man dadurch? Also diese Musik wird ja natürlich weitergehört. Man wird sie auch in anderen Ländern der Bühne hören können. Man wird sie auf anderen Medien hören können. Das Internet ist ja voll von Aufnahmen von Wagner. Ich glaube, das ist wirklich, das bringt auch gar nichts, außer dass vielleicht die Musik von Wagner noch interessanter und attraktiver dann erscheint, weil sie verboten wird. Und ich denke, der richtige Weg wäre nicht ein Verbot, sondern tatsächlich eine inhaltliche Auseinandersetzung, in welcher Form auch immer. Ich würde absolut alle Formen begrüßen, ob das begleitende Vorträge wären, ob das wirklich solche Inszenierungen wären, die tatsächlich in das Inhaltliche einsteigen, wie die erwähnte Inszenierung von Barikowski, ob das die Diskussionen oder Ausstellungen oder was auch immer. Ich glaube, was tatsächlich nicht geht, ist solche völlig unreflektierte Projekte, bei denen Wagner einfach als ein großer deutscher Komponist gerühmt wird, der schöne Musik geschrieben hat und ja, das war es eben, unser sozusagen nationales Erbe wollen wir rühmen und pflegen und weiterhören. Ich glaube, das geht heute wirklich nicht mehr.